Der Friedensvertrag in Kolumbien ist mittlerweile unterzeichnet. Es war kein einfacher Weg. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen nachzeichnen. Was waren denn die schwierigsten Hürden, die dieser Friedensvertrag nehmen musste?
Also ich denke, die erste Hürde war überhaupt, Verhandlungen direkt anzufangen, nachdem gerade die FARC ja in den Jahren zuvor vor allem als terroristische Gruppe und als Drogenhändler bezeichnet wurden aus Regierungskreisen. Und da ist es natürlich erstmal schwer, überhaupt sich an den Tisch zu setzen und das zu vermitteln, weshalb das nötig ist. Das zweite Schwierige war dann, eine Agenda zu finden, die zwischen Regierung und FARC vereinbarungsfähig oder verhandlungsfähig ist. Und das dritte war dann natürlich bei dem Abschluss der Verhandlungen das Plebiszit, also die Zustimmung zu diesem Friedensvertrag in einem Referendum, die Präsident Santos versprochen hatte, aber die eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Aber wo er es dann versprochen hatte, hat er gedacht, das gibt dem Ganzen mehr Gewicht.
Das ist dann ja fast ein bisschen schief gegangen, denn im ersten Versuch bei diesem Plebiszit, da ist der Friedensvertrag tatsächlich durchgefallen, also er ist nicht positiv beschieden worden. Woran lag das denn? Es wird ja immer, heißt ja immer, die Bevölkerung ist sehr, sehr gespalten, was das angeht in Kolumbien. Was ist da Ihre Einschätzung?
Ja, die Bevölkerung ist sehr polarisiert zwischen Anhängern des ehemaligen Präsidenten Uribe und Anhängern des jetzigen Präsidenten Santos, obwohl die ja auch lange Jahre zusammengearbeitet haben. Man muss aber doch immer wieder betonen, dass der Großteil der kolumbianischen Bevölkerung überhaupt nicht zu den Urnen gegangen ist. Und das ist eigentlich das viel Gravierendere, dass diese Leute entweder gesagt haben, das interessiert uns nicht, das ist für uns nicht wichtig, oder dass sie eben gesagt haben, das wird schon gut gehen. Und der andere Punkt ist, dass bei den Stimmen des Nein eben viele mit Nein gestimmt haben, um die Regierung Santos für andere Politikentscheidungen abzustrafen und gar nicht in erster Linie, weil es um den Friedensprozess ging. Es haben zum Beispiel die evangelikalen Kirchen haben massiv mobilisiert, weil die Regierung ein paar Monate vor der Abstimmung das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Ehepaare ermöglicht hatte. Das ist denen sehr gegen den Strich gegangen und dann haben andere noch gegen andere Politikfelder protestiert. Also es ist natürlich, es gibt einen harten Kern im Nein, die wirklich gegen dieses Abkommen mit den FARC waren, aber es waren nicht alle und die Abstimmung war ja auch eher sehr knapp dann zugunsten des Nein.
Sie haben ja gerade angesprochen schon ein Thema Geschlechtergerechtigkeit, das war nämlich auch ein umstrittener Punkt. Welche Rolle spielt er denn? Und vielleicht können Sie das auch an einem Beispiel festmachen.
Ja, also aus mitteleuropäischer Sicht ist das so nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Ein zentraler Kritikpunkt bezog sich auf die sogenannte Gender-Ideologie, die aber im Wesentlichen darin besteht, dass in dem Friedensvertrag viel von Kolumbianerinnen und von Kolumbianern die Rede ist, also nicht nur die männliche Form benutzt wird. Und zum anderen auch gerade die Gewalt gegen Frauen im Krieg thematisiert wird und die Frauen eben in ihrer Rolle als Opfer, aber auch eben in ihrer Rolle in der Gesellschaft anerkannt werden sollen. Und nun ist Kolumbien strukturell gesellschaftspolitisch sehr konservatives Land. Und da ist das bei vielen gerade so in den kleinen Städten auf dem Land auf Widerstand gestoßen, beziehungsweise es hat sich halt sehr gut geeignet, um die Gesellschaft zu polarisieren und um Familienwerte dann hochzuhalten. Der Leiter der Nein-Kampagne, der hat dann ein paar Tage nach dem Plebiszit zugegeben, dass sie gar nicht mit Argumenten gearbeitet hätten, sondern dass sie vor allem die Themen in den Mittelpunkt gerückt haben, mit denen sie eben Ängste schüren konnten, mit denen sie eine Wertediskussion führen konnten und mit denen sie dann eben auch diesen knappen Sieg für das Nein erzielt haben. Er musste dann von seinen Parteiämtern zurücktreten. Es gab dann in der Presse noch Erzählungen, er sei betrunken gewesen, als er in diesem Interview diese Aussagen gemacht hätten und so weiter. Also der spielt heute jetzt auch keine Rolle mehr. Aber ich denke, es zeigt uns einmal mehr das Muster, wie Diffamierung und Demagogie im Umfeld von Plebisziten und Volksabstimmungen eben wirken kann.
Ein anderer sehr kniffliger Punkt ist die Rolle der Paramilitärs in der Geschichte Kolumbiens und speziell natürlich auch in diesem Friedensvertrag. Wo liegen da die Konfliktlinien?
Ja, in dem Friedensvertrag spielen sie ja jetzt erstmal keine Rolle, weil da waren sie ja nicht Teil. Es gibt sie aber natürlich noch. Wir haben jetzt den ersten Bericht der UN-Beobachtermission vorliegen von Ende 2016, die eben beobachten diesen Prozess der Konzentration der FARC in einzelnen Gebieten und wo sie dann eben die Waffen niederlegen sollen. Und da gibt es eben sehr beunruhigende Nachrichten, dass andere militärische Gruppen, zum Teil des ELN, aber gerade auch eben diese Überreste der Paramilitärs oder der kriminellen Banden, Bakrim, wie sie jetzt in Kolumbien genannt werden, dass die da vorrücken in die Gebiete, aus denen sich die FARC zurückziehen. Und das ist schwierig, das ist für die Bevölkerung gefährlich, das ist vor allem für all die Menschen gefährlich, die sich sozial und gesellschaftlich engagieren, die Menschenrechtsverteidiger sind, die für die Rückgabe von Land eintreten, die Rechte einfach nur einfordern. Und da ist die Regierung eigentlich in der Pflicht, dass sie mit Polizei und Militär diese Gebiete besetzt und rechtsstaatlich umgeht mit diesen Banden. Das heißt, dass diese Gebiete eben nicht rechtsfreie Räume bleiben dürfen. Werden wäre falsch, weil es waren sie vorher schon, also auch zumindest aus staatlicher Sicht, aber sie dürfen es eben nicht bleiben. Eigentlich muss der Staat mit der Justiz und mit seinem Sicherheitsapparat dahin und die Bevölkerung schützen, weil das ist eine der Kernaufgaben von Staatlichkeit.
Das ist aber auch nicht ganz einfach. Die Paramilitärs sind ja keine unbedeutende Kraft in Kolumbien. Wovon sprechen wir da? Wie viel Macht haben sie und wie ist auch die Verquickung bis in höchste Politikämter hinein?
Die Paramilitärs haben zum einen militärische gemacht in vielen Gebieten. Also die haben ja auch schon damals einen Großteil ihrer Einkünfte aus dem Drogenhandel bezogen. Das hat Carlos Castaño in einem Interview ja auch mal gesagt, 70%. Ansonsten sind die eben sehr eng verbündet mit regionalen, traditionellen Eliten, Großgrundbesitzern, die paramilitärische oder eigene bewaffnete Schutztruppen gegründet haben, um eben die Guerilla davon abzuhalten, zu entführen oder eben in Gebiete vorzudringen. Diese regionalen Eliten wiederum sind natürlich auch politisch aktiv und sind zum Teil auch im Parlament und im Senat vertreten. Es gab ja nach der Demobilisierung eines Teils der paramilitärischen Gruppen gab es ja viele Prozesse um die sogenannte Parapolitik, in deren Rahmen, ich glaube, über 100 Abgeordnete und Senatoren auch verurteilt wurden wegen Verbindungen zu den Paramilitärs. Das ist heute nicht mehr so ein großes Thema, ist aber immer noch ein Problem in vielen Regionen, gerade eben in diesen Kleinstädten oder im ländlichen Raum. Von daher muss die Regierung auch hier wieder mit den Mitteln des Rechtsstaates diese Verbindungen kappen und diese illegalen Aktivitäten unterbinden.
Ein ganz schwieriger Punkt bei solchen Friedensverhandlungen ist die Frage der Strafverfolgung. Wie ist das jetzt in dem Friedensvertrag geregelt, sowohl was die Militärs angeht, als auch was die FARC-Mitglieder angeht?
Das ist immer ein ganz bitteres Kapitel, weil letztlich ist die Aufarbeitung von schweren Menschenrechtsverletzungen aus der Vergangenheit oder aus dem Krieg ist ja immer eine Funktion von realen Machtverhältnissen. Das heißt, niemand wird am Verhandlungstisch unterschreiben, dass er am nächsten Tag für den Rest seines Lebens ins Gefängnis gibt. Insofern ist es bei Friedensabkommen immer eine Gratwanderung zwischen dem, was möglich ist politisch und dem, was normativ gebunden an Gerechtigkeitssinn für die Entschädigung und Anerkennung der Opfer, was da notwendig ist. Im Falle Kolumbiens ist die jetzige Regelung von internationalen Beobachtern als zufriedenstellend, die ist nicht vollkommen, die ist nicht normativ natürlich nicht zufriedenstellend, gerade für viele Opfer nicht. Aber internationale Organisationen haben gesagt, das ist ein Standard, mit dem man leben kann. Es ist im Wesentlichen so, dass diejenigen von den FARC-Guerilleros, die eben zu den Aktionen, die sie begangen haben, stehen und bei der Aufklärung und Dokumentation helfen, maximal 8 Jahre Freiheitsentzug, wie der aussieht, ist auch noch nicht ganz klar, bekommen. Und es soll auch viel passieren, so auf der Ebene Opfer-Täter-Ausgleich. Also die sollen auch viel gerade in den Gemeinden, in denen sie dann Leute vertrieben haben, ermordet haben oder so, da eben Sozialarbeit leisten und sowas machen. Wesentlich schwieriger ist noch das Thema, was mit den Militärs passiert. Die werden ja zum Teil schon in der normalen kolumbianischen Gerichtsbarkeit verfolgt. Zum Beispiel, es gab ja diesen Fall der sogenannten Falsus Positivus, dass also Militäreinheiten, um ihre Erfolgsbilanz aufzupeppen oder zu verbessern, junge Männer in irgendwo hingelockt haben, erschossen haben und sie dann in Guerilla-Uniformen gesteckt haben, um zu sagen, guckt mal, wie erfolgreich wir sind, wir haben wieder so und so viele Guerilleros erwischt und erschossen. Da gibt es, da dreht es sich ungefähr um 3.500 Fälle, die auch vor Gericht schon verhandelt werden. Eine andere Frage ist noch, inwieweit jetzt diese Übergangsjustiz auch von Militärs genutzt werden kann, wenn sie also da bei der Aufklärung beitragen. Das Grundproblem besteht darin, dass zwar ein Rechtsrahmen da ist, dass in Kolumbien aber die Straflosigkeit sehr, sehr hoch ist und dass eben auch viele Fälle lange brauchen, bis dann ein Urteil gefällt werden und so weiter. Und das ist natürlich gerade für die Opfer nicht zufriedenstellend, das ist für die ganze Gesellschaft nicht zufriedenstellend. Und es wäre eben notwendig, wenigstens ein paar wichtige Fälle aufzuklären und zu verhandeln, um symbolisch auch ein Signal zu setzen, sowas wird nicht mehr akzeptiert. Und dazu kann dieser Vertrag sicherlich beitragen. Wie sich das dann umsetzt, wird man sehen müssen. Das war ja auch ein sehr umstrittenes Thema dann nach dem Referendum. Also da ist ja auch noch nachgebessert worden. Es sollte ja internationale Juristen geben, auch in dieser Übergangsjustiz. Das gibt es nicht mehr. Die dürfen, wenn überhaupt, nur noch beraten, aber eben nicht mehr selber an Urteilen mitwirken. Und man wird sehen müssen, ob da in einiger Zeit was passiert, was so eine kritische Masse gibt, um deutlich zu machen, da passiert was, auch gerade für die Opfer.
Nun ist dieser Friedensvertrag unterzeichnet, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist nicht so, dass jetzt Frieden herrscht in Kolumbien. Die Zahl der politischen Morde ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Inwieweit, denken Sie, ja, nimmt dieser Friedensvertrag Einfluss oder auch nicht?
Ich denke, der Friedensvertrag ist ein erster wichtiger Schritt, weil er in einem Kontext wie Kolumbien ein Signal setzt, dass nicht mehr jede Form von Protest in diese Ecke gestellt werden kann. Ihr gehört ja zur Guerilla. Also es kann jetzt sozialer Protest nicht mehr so leicht kriminalisiert werden wie vorher. Die zentrale Herausforderung ist aber natürlich zum einen, dass die Regierung die Gewalt gegen genau Menschenrechtsverteidiger, Repräsentanten von sozialen Bewegungen, gerade im ländlichen Bereich, also diejenigen, die Land zurückbekommen und dann wieder dieses Land auch bearbeiten wollen. Da gibt es viele Fälle von Leuten, die bedroht werden, die ermordet werden. Sowas muss die Regierung bekämpfen, aktiv vorantreiben und nicht weggucken. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Der zweite zentrale Punkt ist, dass die ganzen Ressourcen, die auch illegal genutzt werden. Da ist also Drogen- und Coca-Anbau ist ja nur ein Teil des Problems. Wir haben in Kolumbien illegales Goldschürfen, wir haben Schmuggel, wir haben eine ganze Palette kriegsökonomischer Strukturen. All das muss auch bekämpft werden, ich sage nochmal, mit rechtsstaatlichen Mitteln. Und die Nutzung dieser Ressourcen darf dann eben auch nicht nur kleinen Gruppen zugutekommen, sondern muss der Allgemeinheit zugutekommen. Kolumbien ist wie viele andere Länder Lateinamerikas auch ein Land mit einer extrem hohen Ungleichheit im Landbesitz, im Einkommen, in der Verteilung von Chancen des Zugangs zum Bildungssystem, zum Sozialsystem, zum Gesundheitssystem. Das ist in armen Regionen auf dem Land, ist das ganz, ganz schwierig, während wir Städte haben wie Bogotá, wo das für reiche Leute auf dem Niveau von Europa liegt. Also diese Kluft muss überwunden werden und überbrückt werden oder muss zumindest verringert werden. Und letztlich spricht das dritte zentrale Thema an, nämlich Gerechtigkeit, und zwar jenseits von Übergangsjustiz eine Chancengerechtigkeit. Also dieser Friedensvertrag muss der erste Schritt dazu sein, dass in einem Land wie Kolumbien für die Bevölkerung eine Friedensdividende entsteht, damit die Leute merken, der Frieden lohnt sich. Kolumbien hat so eine lange Geschichte der Gewalt, dass die Gewalt eigentlich das Normale ist und der friedliche Widerstand, der friedliche Protest oder die friedliche Veränderung der Gesellschaft die Ausnahme ist. Und das muss umgedreht werden, dass die Leute merken, es ist möglich und es ändert sich was zu unseren oder zugunsten der Allgemeinheit, zugunsten der Bevölkerungsmehrheiten.